sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 139. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Wir nähern uns mit strammen Schritten der 150. Folge und langsam aber sicher auch der Hälfte der USL-Männersaison und können bald, aber erst bald, ein kleines Fazit ziehen. Wir, das ist immer wie immer ich, der Shadow Wolf, und natürlich auch heute an meiner Seite Anne.
Hallo.
Ihr kennt das mittlerweile. In der USL wechseln sich ja aktuell die normalen Ligaspieltage ab. Und auf der anderen Seite gibt es immer noch die Pokalspiele, sei es US Open Cup oder der USL Cup. Letzte Woche dachte sich die USL aus irgendwelchen Gründen, lass doch mal beides machen, so dass es auf der einen Seite ein paar Ligaspiele gab und auf der anderen Seite hauptsächlich am Wochenende USL Cup Gruppenspieltage. Und zwar Spiele des dritten Gruppenspieltags. Wir haben für euch wieder eine gute Mischung dabei aus USL-Cup-Spielen, aus Ligaspielen, aus überraschenden Spielen und aus paar doch sehr torreichen Partien. Aber bevor wir auf die sportliche Seite gehen, werden wir mal wieder ein bisschen in die, künstlerische bis philosophische Richtung gehen. Denn seit der letzten Aufnahme gab es zwei Ankündigungen, die neue oder auch wiederkehrende Teams betrifft. Und da ich hier eine Fanin habe von einem Team, das plötzlich wieder leben könnte, würde ich sagen, starten wir damit. Denn gestern oder vorgestern wurde bekannt, dass die New York Cosmos, die Älteren kennen sie vielleicht noch mit Pelé oder Beckenbauer, ein neues Leben finden könnten. Und ja, da ich die liebe Anne schon eine Weile kenne und weiß, dass du die Cosmos eigentlich mochtest, als sie noch lebten, würde ich dich gerne fragen, A, wie findest du das natürlich? Und B, wo sollen denn die Cosmos eigentlich spielen, wenn sie denn kommen?
Das Problem an den Cosmos ist ja, dass sie ja nicht nur ein- oder zweimal gestorben sind, sondern gefühlt sind sie jetzt schon 100-mal gestorben und wieder auferstanden. Also die sind quasi hartnäckiger als so ein Zombie, der so unterwegs ist. Es ist eine sehr regelmäßige Wiederauferstehung und gefühlt alle 10 Jahre, schon fast regelmäßig im Rhythmus, hat man dann wieder den Untergang der Cosmos. Ich hoffe natürlich, dass wenn sich dieses Gerücht, was da jetzt gerade unterwegs ist, bestätigen sollte, dass das nicht passiert, sondern sie sich diesmal vielleicht länger halten. Sie gehen auch nicht mit den allerkrassesten Ambitionen rein, sondern sie planen 2026 eventuell schon. Wie gesagt, alles Gerüchtelage, in die USL League One zu gehen. Das könnte durchaus interessant werden. Was ich aber auch spannend finde, ist, dass sie in Paterson, New Jersey spielen wollen, in einem dortigen Stadion, was saniert wird. Und wenn man sich mal die Region dort ansieht, das ist nicht das klassische New York-Gebiet. Gut, es ist ja auch New Jersey, aber es ist auch nicht so der klassische New Jersey-Raum, den man sonst immer mit solchen Teams in Verbindung bringt. Heißt sehr nah an New York, damit man auch das New Yorker Publikum abfangen kann und damit man möglichst viele Fans aus Jersey mit abfangen kann. Sondern es ist schon deutlich weiter westlich, gefühlt schon quasi an der westlichsten Grenze oder an einer recht westlichen Grenze von Jersey. Und es bietet ein beschränkteres Zielpublikum, aber das kann es vielleicht nochmal umso interessanter machen. Das war so das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist, als ich diese Meldung hörte.
Ja, die Nachricht kam von Michael Batista, einem Journalisten, der vor allem im New Yorker Bereich sehr aktiv ist und den man seit Jahren kennt und auch als seriöse Quelle einschätzen kann. Und bei dem haben sich eben mehrere in der USL verwurzelte Quellen anonym gemeldet, die auch mit dem kommenden Team aus New Jersey zu tun haben teilweise. Und also das Team gibt es theoretisch schon. Wir haben ja von einer Weile berichtet, dass eben North Jersey ein Team bekommen soll. Und die sollen eben Stand jetzt als Gerüchteküche, nächste Woche Mittwoch vielleicht sogar schon offiziell, eben das alte Cosmos-Trademark aufgreifen und als Cosmos starten. Ich denke mir, wenn es wirklich so kommt, bin ich interessiert. Zum einen, weil ich das, die Cosmos cool finde und schön finde, die mal vielleicht ein bisschen langfristiger und erfolgreicher wieder sehen zu können in der Liga, die stabil ist und nicht schnell kaputt geht, so wie die NISA oder NASL. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, ich bin gespannt, was den Zuschauerzuspruch angeht. Einfach weil, wie du schon sagtest, da gibt es viel. Es wäre nicht die klassische New Yorker Szene. Und ich glaube, die meisten der heutigen Fußballfans, auch in der USL, haben die eigentlichen Cosmos gar nicht miterlebt. Oder haben jetzt nicht den krassesten Bezugspunkt zu den letzten Cosmos in der alten NASL. Das heißt, es wäre ein kompletter neuer erster Eindruck für die meisten. Ich bin also gespannt, so was dann quasi die Mischung der Fans angeht. Erleben wir denn Nostalgiker, die aus ganz New York City und Umgebung anreisen, um zu gucken, kennen wir das? Wollen wir das wieder haben? Oder sind es ausschließlich neue Fans? Ich hoffe, es wird zumindest ein gutes Unternehmen werden. Was mich ein bisschen optimistisch stimmt, dass dieses Gerücht nicht nur ein Gerücht ist, ist, dass einer der wichtigen Führungsfiguren, die an der Stadionrenovierung des Hinchcliffe-Stadions beteiligt sind, 2012 selber der COO von den Cosmos gewesen ist. Also der hat das Team eine Weile geleitet indirekt und hat damit also auch schon Führungserfahrung und eben Cosmos-Erfahrung. Und so würde es durchaus Sinn ergeben, dass es da die Verbindung gibt. Ich bleibe dabei, es wäre schön. Ich hoffe aber, dass es dann einen langfristigen Plan gibt. Außerhalb, wir haben jetzt den alten Namen wieder aufgelebt. Weil ansonsten stirbt das Team halt recht schnell, weil nur ein Name ohne guten Fußball, ohne wirklich Zuschauerzuspruch, wird sich auf Dauer auch nicht tragen können. Deswegen, ich hoffe, alles Gute und vor allem, dass dieses Gerücht sich als Wahrheit entpuppen wird.
Also, dass da viele alte New York Cosmos Liebhaber mit dabei sein werden, also vielleicht den einen oder anderen bestimmt schon, aber ich glaube ehrlich gesagt, da werden gar nicht so viele dabei sein, einfach aus zwei Faktoren heraus. Faktor 1, da wo der Stein liegt, das ist halt echt schon ganz schön weit weg von New York. Also du müsstest wirklich wahrscheinlich mit dem Auto fahren, weil ich mir vorstellen kann, dass da mal wieder keine Bahnverbindung hingeht. Und das ist der viel entscheidendere Grund, Cosmos ist in der Zwischenzeit so oft auferstanden und wieder gestorben, dass ich glaube, dass selbst Fans, die in den 70ern Fans waren, die ja jetzt auch ein gewisses Alter schon erreicht haben, dann irgendwann vielleicht so ein bisschen auch den Bezug zu diesen neueren Teams verloren haben, sondern dann lieber eher in diesem nostalgischen bleiben, bei diesem Club von damals und nicht auf so ein USL League One Team übergehen würden. So könnte ich es mir zumindest vorstellen. Aber wir werden es dann ja sehen, wenn sich das Gerücht bewahrheiten sollte und das Team kommt. Und vor allem, wie das Brand dann aussehen wird. Ist natürlich auch interessant. Machen Sie es modern? Bleiben Sie bei dem Alten? Wie gehen Sie es an?
Stichwort Branding. Es gibt ein weiteres Team, das es theoretisch auf dem Papier schon gab, das sich aber jetzt um das Branding gekümmert hat. Denn vor einer Weile wurde ja bekannt, dass Boise in Idaho ein USL-Team bekommen wird. Und jetzt wurde bekannt, wie das Team heißen soll und vor allem, wie es auch aussehen soll. Und ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gemischt. Würde mich aber gerne auf deine Meinung interessieren. Deswegen nur so viel, ein League One-Team aus Boise in Idaho. Wie heißen sie? Und viel wichtiger, Anne, als du als Trikot- und Logo-Interessentin. Wie findest du das Branding?
Also der Name soll heißen Athletic Club Boise. Man will ja offensichtlich die spanische Sprache damit reinbringen. Bringt das was? Ich finde nicht. Und das Logo als solches finde ich jetzt, also es ist nicht hässlich, aber das ist auch kein Logo, woran ich mich langfristig erinnern würde. Weil es im Prinzip, also man arbeitet viel mit so einem Waldgrün und Schwarz. Die Farbwahl an sich ist okay. Man hatte Athletic Club und so ein Stern sind noch in einem helleren Grün, Und in der Mitte gibt es so einen weißen Blitz. Daneben dann nochmal so, naja, eine Mischung aus schwarzen und grünen, also weitgrünen Streifen. Das ist kein Logo, was, wie gesagt, irgendwie besonders ist. Eher ein relatives 0815-Logo. Haut mich jetzt bis dato nicht so ganz von den Socken. Und ja, na klar, auch in dem Fall gab es wieder ganz viele große Erklärungen, für was steht in dem Logo. Die Erklärungen, die da stehen, kann ich so in dem Bild als solches nicht unbedingt sehen. Von daher, wie gesagt, es ist ein Logo, was ich schnell vergessen würde.
Man könnte sagen, von der Logoform ist es ein bisschen wie das vom Dallas, nur in schlank. Also es ist ein Sechseck, was ein bisschen quasi statt breit in die Höhe gezogen ist. Offiziell gibt es die Erklärung, dass der Blitz, der unten in einem Falkenschnabel endet, eben den Falken darstellen soll, der das schnellste Tier ist und zugleich irgendwie auch in der Region für die Vogelzucht, Vogelkunde bekannt ist. Dann eben die Spitze des Logos soll für die berühmten Berge in der Region stehen. Das untere Teil ist quasi der untere Rand für die Treasure Valley, der Stern eben für das Staatssymbol und so weiter und so fort. Was ich am kuriosesten finde, ist ja die Erklärung mit Athletic Club Boise. Zum einen, warum man es oft in diesem komischen Grün gehalten hat. Ja, es soll die Farbe der Basken sein, aber halt, es sieht irgendwie grässlich aus, finde ich. Im Vergleich zum anderen Grün. So dieses Giftgrün ist irgendwie...
Gehört zu Lexington.
Und zum anderen finde ich einfach hart unkreativ, weil offiziell wird halt gesagt, Boise in Idaho ist quasi die Stadt mit bis zu den meisten Exil-Basken, könnte man sagen. Also das Baskenland ist ja eine Region in Spanien und man sagt, dort leben quasi die meisten Basken oder Nachfahren von Basken, die es in den USA gibt. Und deswegen wollte man da sich einen Bezug zu haben. Aber will man mir ernsthaft erzählen, dass in der baskischen Sprache, die auch mit Spanisch, glaube ich, nicht so komplett unterschiedlich ist, es wirklich keinen einzigen Sportbegriff gibt, den man hätte nehmen können, der nicht Sportverein ist? Weil Athletic Club ist genau das, Sportverein. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie sich einfach nur den Namen des größten baskischen Vereins genommen haben. Denn in der spanischen ersten Liga spielt ja Athletic Bilbao oder Athletic Club Bilbao. Der größte Verein aus dem Baskenland. Und irgendwie ist das so, wir wollen einen baskischen Bezug haben, also nehmen wir das Vorwort vom größten baskischen Verein. Ich weiß ja nicht. Also ich finde, man hätte sich da einen kreativeren Namen nehmen können, mit Bezug auf das Baskenland oder Spanien, anstatt nur Sportverein auf Spanisch zu nehmen.
Das ist, wenn du eine Deadline hast, die du dringend einhalten musst, aber dich einfach seit Monaten nicht darum gekümmert hast, weil du keine Lust drauf hattest, und dann hast du noch 10 Minuten, bis die Deadline vorbei ist, und dann gibst du schnell bei Google oder so in den Translator ein, Sportclub halt oder so, auf Baskisch, dann kommt es raus. Weil also lange geprüft haben kann da niemand.
Glaube ich auch nicht. Also ich meine, es gibt ja einige Vereine, die auch im US-Bereich einen spanischen Namen haben. Also zum Beispiel die AGV Toros, Rio Grande Rally Toros, Stiere, haben da auch einen Bezug zu. Auch mit dem texanischen Großhörnen. Oder Tormenta, was ja auch spanisch mit der Sturmfront gewesen ist. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, nicht immer nur Fußballvereine als Namen auf Spanisch zu nehmen. Vielleicht noch was für die Region passender wäre. Also zu den Sternen, zu den Falken, irgendwas. Aber sich Sportclub auf Spanisch zu nehmen und dann einfach den Schriftzug in der baskischen Nationalfarbe zu färben, finde ich irgendwie langweilig. Daher so mein Blick, ich finde das Logo ganz cool. Das Schwarz-Dunkelgrün ist angenehm. Mit dem Weiß auch eine gute Paarung. Aber der Rest ist halt irgendwie, weiß ich nicht. Also hätte man, glaube ich, besser machen können.
Es gibt aber noch etwas, was ich relevant finde, aber nicht positiv. Die Farben, die du gerade genannt hast. Dieses Dunkelgrün oder Waldgrün, Schwarz und Weiß. Wenn du dir das Logo von Austin FC aus der MLS ansiehst, hast du exakt die gleichen Farben. Und ich finde es nicht gut. So klar ist es immer schwer, Farben, weil Farben sind natürlich irgendwie auch, haben so eine begrenzter Auswahl. Aber da hat man schon eine recht gewisse Ähnlichkeit. Sie haben zwar unterschiedliche Formen, was so das Logo angeht, und natürlich unterschiedliche Elemente drin, keine Frage. Aber würde man jetzt nur so im Vorbeigehen da so ein Logo sehen, du nimmst als erstes ja die Farben wahr, ich glaube, die meisten hätten da eher eine gewisse Beziehung dann zum Austin FC, weil es die halt schon länger gibt, logischerweise. Und ich, so die Farbwahl, auch so wie die Logos beide gestaltet sind, sind sie schon recht ähnlich.
Ja, also deswegen, ich glaube, man könnte sagen, auf einer Skala von 1 bis 6 würde ich das eher eine 3- geben, um ehrlich zu sein. Vielleicht auch eher eine 4. Also ich verstehe, was gemeint ist, und man kann immer lustige Logo-Erklärungen machen, dass die Spitze für einen Berg steht und dass die untere Spitze für ein Tal und dass die Längsstreifen die Feldlinien eines Feldes sein sollen. Klar, aber ich weiß nicht. Also irgendwie, ja, man kann es machen. Es sieht besonderes aus als die meisten 0815 Logos. Aber es holt mich nicht wirklich ab. Und wie gesagt, ich finde, wenn man irgendwie einen Bezug auf Spanisch oder Baskisch machen will, dann macht doch was Kreativeres, als euch Sportclub auf Spanisch zu nennen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin mir nicht ganz sicher, wie krass ich das mit dem Baskentum abkaufe. Weil ich habe mal recherchiert und es gibt sich widersprechende Zahlen, aber die höchste Zahl, die ich finden konnte, was Basken in Boise, Idaho angeht, sind 15.000 oder 17.000. Klingt jetzt nicht mal so wenig. Wenn man aber weiß, dass die Stadt 235.000 Einwohner hat, dann ist das wirklich wenig. Dann ist das, keine Ahnung, 10% oder so, wenn man die Augen, oder 5%, wenn man die Augen zusammendrückt. Klar, ich weiß jetzt nicht, ob damit nur die quasi Erstgenerationsbasken gezählt werden oder auch quasi die Nachfahren der Nachfahren der Nachfahren, aber halt, es ist jetzt nicht so mega groß. Also was ich sagen will, ich glaube, man hat sich mit den Erklärungen, was das Logo bedeuten soll und wofür man stehen soll, mehr Mühe gemacht als wirklich mit dem Logo an sich. Und ich hoffe, die machen sich ein bisschen mehr Mühe, was dann den eigentlichen Club angeht. Also Kaderbau, Community-Events, wirklich Verwurzelung mit der baskischen Kultur. Weil ansonsten, muss ich sagen, finde ich es doch eher enttäuschend.
Kein Widerspruch.
Gut. Ja, liebe Zuhörer, dann würde mich doch interessieren, was ist eure Meinung dazu? Ihr kennt unsere sozialen Netzwerke, ihr könnt den Podcast sicherlich auch auf Spotify und Co. kommentieren. Lasst uns also gerne wissen, wie steht ihr zum Thema, dass die Kosmos zum 3. oder 4. Mal wiederkommen sollen? Und natürlich, was sagt ihr zu Athletic Club Boise? Freut ihr euch auf einen Club aus Idaho, der bisher noch überhaupt keinen Club hatte in der Region? Mögt ihr das Branding oder sagt ihr auch ganz ehrlich, das ist ein Austin FC-Logo in umgebaut und ansonsten stinklangweilig? Lasst uns das gerne wissen. Ich glaube, wir beide haben uns jetzt zu Genüge zu geäußert. Und ansonsten würde ich sagen, machen wir vielleicht auch eine kleine Pause. Oder hast du da was gegen?
Nein.
Gut, dann machen wir eine kleine Pause. Und springen dann in das einzige USA Championship-Spiel der letzten Woche. Und ja, dann bis gleich bei Sideline, dem USL-Podcast.
Ein Nicken, mehr nicht. So feierte Xabi Alonso Leverkusens ersten Meistertitel. Kein Jubel, kein Sprint, keine große Show, denn er wusste, dass es passieren wird. Xabi Alonso hat nämlich eine Gabe, die seine große Karriere überhaupt erst möglich machte. Und von der erzähle ich euch in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden, Xabi Alonso, die Kunst schon vor Anpfiff zu gewinnen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Folge 139 von Sideline, dem USL-Podcast. In der USL gibt es ja das Schöne, dass du jedes Jahr Spannung hast, weil Top-Teams plötzlich schwächeln, schwache Teams plötzlich stark werden, solide Teams sich verstärken und so weiter und so fort. Und es gibt auch zwei Mannschaften, die eigentlich immer ein großer Name in der USA Championship gewesen sind, die in den letzten Jahren eher auf dem Abstellgleis unterwegs gewesen sind und sich sportlich nicht mehr so wirklich krass gezeigt haben. Und das sind die Tampa Bay Rowdies auf der einen Seite und Indy 11 auf der anderen Seite. Beide Mannschaften haben auch so her bisher eine schwere 2025-Saison, Und ich muss zugeben, die Partie unterm Strich war doch recht überraschend einseitig. Was war denn dein Eindruck von der Partie der letzten Woche zwischen Tampa und Indy 11?
Erst einmal das gleiche Problem, was wir schon die letzten Male, wenn wir Tampa angesprochen haben und sie zu Hause gespielt haben, aufgefallen ist. Wenige Zuschauer. Also dieses Stadion klappt irgendwie überhaupt nicht für Tampa. Es sieht nicht gut aus. Aber also wahrscheinlich sitzen wieder alle Zuschauer oder fast alle Zuschauer genau auf der Seite, wo die Kamera ist, weshalb es dann die ganze Zeit so aussieht. Aber ja, eine recht zuschauerarme Partie, leider, wenn man sich überlegt, was für Zeiten Tampa mal hatte. Und ansonsten kann ich dir da nur zustimmen. Es war eine überraschend einseitige Partie.
Ja, unterm Strich muss ich zugeben, bin ich auch weiterhin kein Fan vom Tampa-Trikot, die sich ja auf ihre Ursprungs 50 Jahre Gründung des ersten Vereins mit demselben Namen berufen wollen und quasi so ein bisschen Hommage an das Ursprungsteam der Rowdies trikottechnisch nehmen wollen. Unterm Strich hast du ein weißes Shirt, weiße Hosen und halt die typischen grün-gelben Kringel auf den Armen und auf den Beinen. Und ich finde es irgendwie leider langweilig. Also irgendwie für ein Jubiläumstrikot finde ich das doch sehr, nennen wir es mal überschaubar. Naja, anyway. Die Partie startet in der 13. Minute mit der ersten wirklich relevanten Chance. Und das ist ein Fernschuss, den Hunter Sult im Tor von Indy halten kann. Dort wurde er zum ersten Mal geprüft und sah durchaus ganz gut aus. Der Leihkeeper von, ich meine, den Portland Timbers.
Ich hätte ansonsten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit noch etwas. Hast du davor etwas?
Nö, nimm ruhig.
Ja, was mir nämlich aufgefallen ist, gerade so in der ersten Halbzeit hat man jetzt nicht so wahnsinnig viele Highlights gesehen. Also beide Teams sehr, sehr vorsichtig, haben kaum was gewagt, haben aber dementsprechend auch kaum Fehler gemacht. Allerdings in der ersten Minute der Nachspielzeit, in der ersten Halbzeit, versucht Indy erst einmal auf die mutige Art und Weise, nämlich einfach mal von draußen abzuziehen, also von außerhalb des Strafraums, schön aus der Distanz. Und es klappt hervorragend. Und es ist ein sehr sehenswertes Tor geworden. In dem Fall, Foster war der Torschütze.
Ja, da bin ich bei dir. Es war ein schönes Tor. Ja, dann gibt es eine kuriose Szene, wo ich mir manchmal denke, dass du das ein bisschen zu sehr arrogant gemacht hast. Denn in der 52. gibt es eine Ecke für Tampa. Und während der Ecke wird Manuel Arteaga zu Boden geschubst. Derselbe kriegt dann in der nächsten Minute den Foul-Elfmeter zugesprochen und schafft es dann, den Elfmeter übers Tor zu nageln. Wo ich mir denke, ganz ehrlich, manchmal machst du dir wirklich viel zu viel Aufwand, was ich will cool sein angeht, aber bist dann immer zu arrogant, aufs Tor zu schießen. Weil das Tor ist 7 Meter breit und trotzdem nicht ganz einfach zu verfehlen. Und den Ball mit schön mit Schmackes übers Tor zu setzen, fand ich doch ein bisschen kurios. In der Szene.
Ja. 6 Minuten später hat aber Tampa dann seinen ersten großen Moment. Und in dem Fall ist es ein Doppelpass, der so im Strafraum, also am Strafraum, im Strafraum stattfindet. Der Ball wird zu Bodley gespielt und der kann das Tor machen, sodass es dann 1-1 steht.
Ja, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt war das schon verdient. Also Tampa ist mit der zweiten Halbzeit ziemlich am Drücker gewesen. Wechselte dann auch immer kräftig durch und so kam es dann in der 69. Minute, also nur 9 Minuten später, zum 2-1. Nick Moon trifft zum 2-1. Er hat ein bisschen Glück gehabt in der Szene, denn er kommt von rechts in den Strafraum, zieht auch quasi aufs Tor. Dein Schuss wird abgefälscht, so dass der Keeper, der bereits schon auf dem Weg nach links war, also quasi nach links abgetaucht ist, den Ball nicht mehr halten konnte und der Ball rechts am Keeper ins Tor reingeflogen ist. Ich würde sagen, der Keeper hätte ihn gehabt, wenn er nicht abgefälscht gewesen ist. So ein bisschen Glück für Tampa, denn Sulte konnte nichts mehr machen und Tampa dreht das Spiel. Zum ersten Mal in der Partie, 2-1-Führung für die Rowdies.
Bevor dann allerdings der erlösende Abpfiff kam, gab es noch ein weiteres Tor. Und in dem Fall baute Tampa seine Führung sogar noch weiter aus. 95. Minute. Und naja, es ist so ein Querpass, der da in den Strafraum geht. Ehrlich gesagt habe ich nicht den Eindruck, dass der wirklich so gewollt war, sondern vielleicht war das auch ein Versuch, einfach aus dem spitzen Winkel aufs Tor zu schießen. Klappt nicht, sondern der Ball landet logischerweise vor der Linie. Allerdings steht da auch ein Mitspieler, Danny Gaswijk. Ich glaube, der war vorher eingewechselt worden, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber er steht genau richtig, schnappt sich den Ball, schießt den Ball ins Tor und es steht 3:1 und das ist dann auch das Endergebnis. Ich würde dir aber zustimmen, für Tampa Bay war das definitiv verdient. Sie hatten immer wieder wirklich gute Chancen. Da fehlte dann am Ende das Quäntchen Glück oder die saubere Ausführung nochmal. Aber das sah schon gut aus.
Ich finde ja, für ein Team, was bisher in der Saison nicht wirklich krass positiv aufgefallen ist, war das doch eine durchaus gute Leistung, muss ich zugeben. Jetzt kommt es natürlich darauf an, ob der Club ein bisschen mehr daraus machen kann in der Folgezeit, weil so ein Sieg am Ende würde ich jetzt nicht mega krass weit bringen.
Ja, so ist es.
Gut, und dann gehen wir in den USL Cup. Seines Zeichens auch der League Cup, der aufgrund des Sponsorings ja Jägermeister heißt, von mir aber nicht so genannt wird. Und wir hatten drei Partien in diesem Spieltag für euch rausgesucht, die durchaus unterhaltsam gewesen sind. Und man muss sagen, in den Duellen zwischen Championship und League One gab es einige Partien, die sehr eng beieinander gewesen sind, wo auch die League One stellenweise gewonnen hat, so wie Greenville gegen Miami. Es gab aber auch Partien, die sehr eindeutig gewesen sind. Und da hätten wir zum Beispiel die Partie zwischen Rhode Island und Portland Hearts of Pine. Ich würde dich gerne bitten, das erste Wort für die Partie zu nehmen und deine Eindrücke zu schildern, weil ich meinen Rant gedanklich ordnen muss.
Also das, was wir gerade über Tampa gesagt haben, dass die Partie sehr einseitig war und Tampa da die bessere Mannschaft war, das kann man 1:1, wenn nicht sogar noch mehr betonend, auf diese Partie umpacken. Weil, wenn ich ehrlich bin, eigentlich habe ich fast nur in dem, was ich gesehen habe, ein Team spielen sehen. Das andere Team tauchte nur vereinzelt irgendwie mal am Strafraum des Gegners auf, versuchte dann ein kurzes Zeichen zu setzen. In der Regel hat es nicht so gut funktioniert. Aber da war schon eine gewisse Dominanz und die Dominanz war in dem Fall von Rhode Island, die das sehr clever und eiskalt gemacht haben. Also die haben ihre Chancen genutzt und waren in meinen Augen klar das bessere Team.
Um ein bisschen Kontext zu liefern, die Hearts of Pine, mein Team, hat knapp etwas mehr als einer Woche drei Spiele. Die erste Partie war gegen Rhode Island im USL Cup. Dann am Mittwoch, also gestern, war die Partie in der League One gegen AV Alta. Und am Sonntag ist die nächste Partie gegen Tormenta. Also zwischen Rhode Island und Tormenta liegen knapp 7,5 Tage, wenn du so ein bisschen Reisezeit und ähnliches einplanst. Und viele haben gemutmaßt, welche Elf wir sehen werden. Die beste Elf, so wie im ersten Spiel gegen Rhode Island im Open Cup, oder eine rotierte Elf. Am Ende bekamen wir quasi eine fast ausschließliche B-Elf auf dem Platz. Und man hat's gemerkt. Also es gab kaum Teamchemie auf dem Platz, wir haben nicht wirklich was hinbekommen. Und ich werde bis heute nicht verstehen, wie unser Trainer auf die Idee kam, die Nummer 3 der ewigen Torjägerliste der League One, Jake Keegan, der sowieso so gut wie nie spielen darf und schon über 30 ist, als Flügelspieler in der Partie aufzubieten, der natürlich weder die Schnelligkeit noch hat, noch eigentlich dafür sinnvoll ist, sondern der eigentlich die Flanken verwerten muss. Ja, und so ging ich schon mit einem sehr negativen Bauchgefühl in die Partie und werde euch dann gleich zuranten, sobald wir den Spielbericht fertig haben. Das nur als Kontext vor der Partie. Ja, die erste relevante Szene, könnte man sagen, war das Tor von Rhode Island, das erste. Denn in der 18. Minute gibt es einen langen Ball von Clay Holstead in den Strafraum von Portland. Der Ersatzkeeper Cash oder Dapo kommt aus dem Tor gesprintet, um den Winkel für Diekwa zu verkürzen, macht aber damit natürlich das ganze Tor auf, was Diekwa, seines Zeichens ehemaliger bester Torjäger für den Championship, also saisonmäßiger topbester Torjäger, ausnutzt, um ganz bequem ins leere Tor reinzulupfen. 1-0 Führung für Rhode Island, die dann ja plötzlich davor standen, den zweiten Heimsieg zu feiern.
Allerdings, Hearts of Pine gibt sich nicht auf. Sie versuchen es und haben 9 Minuten später eine sehr, sehr gute Chance, die man auf jeden Fall erwähnen muss. Es ist ein Freistoß, der ganz kurz vor der Strafraumgrenze ist und dann aufs Tor geschossen wird. Allerdings, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich gehalten ist, ob da die Latte mit dabei ist, ob eine Mischung aus beiden mit dabei ist. Der Ball geht nicht ins Tor, fliegt aber wieder zurück zum Spielfeld und da gibt es ein bisschen Geschubse zwischen einem Verteidiger und einem Angreifer, wird allerdings nichts gepfiffen und der Ball wird dann irgendwie von Rhode Island da rausgeschossen oder irgendwie wieder wegverteidigt. Rhode Island sieht da nicht so wahnsinnig gut aus in der Szene, beziehungsweise Hearts of Pine hat da ein bisschen Pech oder aber stellt sich körperlich nicht genug dagegen, um da an den Ball zu kommen. Aber das war zumindest ein gutes Lebenszeichen von ihnen.
Es war leider auch die einzige Torchance in der ersten Halbzeit von unserem Team. Und ja, ich muss sagen, ich fand es gut verteidigt von Rhode Island. Also wie Rodriguez da reingesprintet ist, um Keegan das Tor zu verwehren, sah, wie ich fand, gut aus. Die Fans haben es natürlich auf Keegan geschoben, weil der nicht getroffen hat. Aber egal. Ja, es gibt da noch eine gute Szene von Cash oder Dapo, der in der 42. eine Eishockey-Torwartparade macht und die Beine gerade so zusammen quasi kneifen kann, um einen Schuss aus kurzer Distanz von Diekwa zu klären. Das sah sehr gut aus und gab ein bisschen Hoffnung, dass wir vielleicht doch keine Packung kriegen in der zweiten Halbzeit.
Und dann gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Es ist die 50. Minute. In dem Fall wird der Ball einfach mal flach in den Strafraum so als Art Querpass gepasst. Und es gibt einen Spieler, der kommt ordentlich angesprintet, stellt sein Bein genau in der richtigen Sekunde hin. Der weiß nämlich, wie es funktioniert, denn der Spieler ist Diekwa. Er macht sein zweites Tor.
Ja, ich muss zugeben, das Tor geht für mich eindeutig auch auf die Verteidigung. Denn man sieht in der Szene, wie Walter Varela den Zweikampf verliert. Der Spieler an ihm vorbeizieht und anstatt weiter hinterher zu rennen und den Spieler irgendwie zu bedrängen, ihm zu faulen oder irgendwie den Ball zurückzuholen, joggt er nur noch langsam zurück, was natürlich dann völlig ausreicht für den Vorlagegeber, den Ball bequem reinzuflanken. Also in meinen Augen ein klassischer auch Abwehrfehler von den Hearts of Pine, da dann nicht zu versuchen, den eigenen Fehler wieder gut zu machen und ihm so viel Platz zu lassen. Aber gut, das ist jetzt nur so aus logischer Kritik. Aber, weil ja alle guten Dinge bekanntlich 3 sind, kriegt Diekwa noch ein drittes Tor in der Partie und das war ähnlich wie das zweite. Denn die Hearts of Pine liefern sich einen weiteren Abwehrfehler. 2 Verteidiger laufen nur bequem neben dem Angreifer von Rhode Island her, greifen ihn nicht an, sind auch viel zu weit weg, um irgendwas zu machen. Und so geht die Flanke von links an den rechten Pfosten. Diekwa springt hoch und kann völlig unbedrängt den Ball reinköpfen. Das heißt 3-0 Führung für Rhode Island, 3-mal Albert Diekwa, der damit seinen Hattrick macht.
Und jetzt wahrscheinlich nie wieder nach Rhode Island darf. Allerdings muss ich sagen, das ist auch ein sehr schönes Tor. Jetzt vielleicht nicht unbedingt der Kopfball von Diekwa, der war auch gut. Aber wie dieses Tor überhaupt entstanden ist, fand ich sehr schön. Weil die ganze Szene beginnt im Prinzip so roundabout an der Mittellinie. Und dann gibt es einfach nur ein One-Touch-Kombinationsspiel. Man überbrückt so sehr, sehr viel Raum in sehr kurzer Zeit. Und dann kommt es zur Flanke und dann kommt der Diekwa-Kopf. Also das war schon sehr gut von Rhode Island gemacht. Das hat mir, ich glaube, es war mein Lieblingstor in der Partie. Die Hearts of Pine sind nicht tot. Sie sind nicht tot zu kriegen. Sie haben ihren Moment. In der 61. Minute, auch in dem Fall, clever gemacht, Konter schnelles Spiel mit einem langen Ball nach vorne. Und dort ist es letztendlich Titus Washington, der bekommt den Ball und kann ihn ganz souverän versenken. So kann es gehen. Und dementsprechend steht es dann jetzt zu dem Zeitpunkt 3:1. Also die Partie könnte sich nochmal drehen, weil man hat ja auch noch reichlich Zeit.
Ja, aber das war auch leider die einzig relevante Torszene in der zweiten Halbzeit. Also gekommen ist da nichts mehr. Aber es gab noch eine Szene, die mir sehr leid tat. Denn in der 85. Minute gibt es eine nahezu Verletzung, die auch ein Tor ermöglicht. Es gibt von links eine wunderschöne Flanke geschlagen, denn die Hearts of Pine waren sehr weit aufgerückt, was hinten quasi keine Verteidiger übrig ließ. Rhode Island schlägt eine wunderschöne, quasi von links in die Mitte geschlagene Flanke zu Noah Fewson. Er kriegt den Ball und rennt aufs Tor zu, begleitet von Nate Messer. Der geht ungelenkt zu Boden und es sieht aus, als hätte er sich quasi den Muskel gezerrt, kann nicht mehr weiter rennen. Fewson umkurvt ihn, geht alleine in den Strafraum rein und macht dann das 4:1. Das ist der Endstand. Alles sah nach einem eher unschönen Momentchen aus, weil Messer verletzt sein könnte. Da Messer aber gestern schon spielte, war es zum Glück dann keine langfristige Verletzung, sondern eher eine unschöne Szene, die nur kurzzeitig für Ärger sorgte. Aber ja, unterm Strich 4:1 Endstand. Rhode Island setzt sich nicht nur verdient, sondern auch klassentechnisch zwischen Zweitligist und Drittligist mehr als gerecht durch. Hätte man nicht zwingend vor der Partie erwartet, denn Rhode Island geht ja selber aktuell in eine sehr schwere Phase und nutzt das natürlich sehr gerne, um wieder in Form zu kommen.
Ja, definitiv.
Ich möchte kurz das Ende des Takes nutzen, um zu ranten, denn diese Partie hat mich nicht nur beim Angucken genervt, sondern vor allem beim zweiten Mal nachgucken, weil du dann die Fehler erst recht siehst, die du ja beim Live-Gucken nicht auf dem Schirm hast. Und was mich abfuckt in dieser ganzen Geschichte, ist halt, dass du freiwillig die Chance auf eine Trophäe sausen gelassen hast. Du wusstest, du musst die Partie gewinnen, wenn du reale Chancen haben willst auf die K.O.-Phase. Denn wir erinnern uns, nur der Tabellenführer jeder Gruppe kommt weiter. Und als Zweiter, als quasi als Wildcard-Gewinner, musst du quasi die meisten, Punkte hinter einem Tabellenführer haben. Das heißt, der Sieg wäre wichtig. Und bisher waren genau die Pokalspiele die Spiele, die unseren Club wirklich so bekannt gemacht haben in der Community, weil wir eben Hartford besiegt haben, weil wir eben gegen Rhode Island lange gut mitgehalten haben in der Open Cup-Partie. Dass man sich jetzt entschied, eine komplette B11 aufzustellen, wo viele Spieler noch nicht die Qualität haben, mit zweiklassigen Spielern mitzuhalten oder mit dem ersten Team mitzuhalten, hat mich schon mal vor Anpfiff frustriert. Dann war es eine saulustlose Leistung auf dem Platz, die wirklich kaum zu entschuldigen ist. Und dass du dann eine Partie freiwillig quasi abschenkst, finde ich einfach verwerflich, weil die Chance, jetzt in weiterzukommen, ist bei null. Wir müssten ausgeschieden sein. Und selbst wenn die Chance auf eine Trophäe minimal ist, weil noch so viele Championship-Teams dabei sind, egal, auch wenn die Chancen nur 5% sind, dass du dir lieber denkst, ich nehme die 0%, weil dann weiß ich, was ich kriege, anstatt das Risiko in Anführungszeichen zu gehen, finde ich einfach sehr armselig an der Szene. Und vor allem, viele Fans haben anfangs schon indirekt getönt, dass wir die Könige von New England werden könnten, nachdem wir Hartford besiegt hatten und dachten, komm, jetzt schlagen wir Rhode Island und dann kriegen wir die Refs im Open Cup und hauen die auch noch raus. Und was kam seitdem? Rhode Island verkackt, das zweite Spiel gegen Hartford verkackt und jetzt das nächste Spiel auch nochmal verkackt gegen Rhode Island. Wir sind also nicht nur weit weg vom Anspruch, also des indirekten Fan-euphorisierten Anspruchs von Königen von New England. Wir haben erbärmlich gespielt. Und die Ausrede mit, wir müssen unsere Spieler schonen, ist sowas von bescheuert, weil, ja, du hast ein Mittwochspiel. Aber wir sind immer noch knapp 4 Monate vor den Playoffs. Wenn wir irgendwie 2 Spiele vor den Playoffs, wo du sagen müsstest, okay, ich muss priorisieren, Ligaspiel, Pokalspiel. Wenn ich Ligaspiel verliere, bin ich nicht in den Playoffs. Klar, dass du dann sagst, komm, ich favorisiere das Ligaspiel. Aber jetzt ein Midweek-Game zu priorisieren, aus Angst, vielleicht die Playoffs zu verpassen, obwohl du noch den ganzen Juli anspielen hast, den ganzen August anspielen hast, den ganzen September anspielen hast und den ganzen Oktober noch anspielen hast, finde ich einfach eine sehr schwache Ausrede. Und du hast jetzt nicht nur deiner Mannschaft einen schlechten Dienst erwiesen, du hast auch noch mir einen schlechten Dienst erwiesen. Denn ich war am Sonntagabend bei den Jungs vom Raising Anchor Podcast zu Gast, die ja Rhode Island auf Englisch begleiten und einer der größten Podcasts in der USL sind. Und ich musste mich dann, glaube ich, 4 oder 5 Zuschauer, Zuhörerfragen von Rhode Island Fans widmen und Stellung beziehen und mein Team verteidigen, warum wir so einen Scheiß gemacht haben. Und das fand ich nicht sehr lustig. Es hat mir sehr viel Spaß geraubt an unserer aktuellen Lage. Und das Schlimme ist, heute Nacht, also wir nehmen heute am Donnerstag auf, und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag war dieses sogenannte Ligaspiel, worauf wir ja unbedingt hinaus wollten. Hearts of Pine, ey, wie Alter. Zweites Spiel gegen das Team innerhalb von 2 Wochen. Die Fans tönten nach dem ersten Spiel schon, ja, wenn sie zu uns kommen, hauen wir die locker 3-0, 4-0 weg, wir sind so gut. Diese Partie war grottig. Wir hatten offensiv keinen Biss, wir haben nicht viel auf den Platz gekriegt. Wir haben 2 wunderschöne Gegentore kassiert, die halt wirklich Tor der Woche Potenzial haben. Und wir haben verkackt. Wir haben das erste Spiel vor Heimkulisse in der Liga verloren. Wir haben 0-2 verloren, anstatt 3-0 zu gewinnen, wie ja die Fans meinten. Und die Chance, das, worauf wir gewartet haben, mit der A11 zu performen, haben wir völlig in den Sand gesetzt. Und das frustriert mich so, zu sagen, ja, wir priorisieren was, was überhaupt keine Priorität braucht, und verkacken freiwillig gegen Rhode Island, um fit zu sein oder top besetzt zu sein für das Ligaspiel, um dann so einen Dreck abzuliefern, dass ich mich geschämt habe, bis 2:30 wach zu bleiben, finde ich einfach traurig. Und deswegen, ja, ich bin sehr frustriert über die Leistung, über das Taktikspielchen des Trainers, und ich finde es sehr unwürdig. Und deswegen, bei aller Liebe, Rhode Island war klar das bessere Team in dem Spiel im USL Cup. Aber, wie habe ich es formuliert? Ich habe schon mehr Kampfgeist bei Robert E. Lee und den konföderierten Soldaten gesehen, als bei unserem Team auf dem Spielplatz. Und so einen Dreck gestern abzuliefern mit der A11, die ja angeblich so toll sein muss, um dann das Pokalspiel nicht zu verlieren, erbärmlich. Deswegen, ganz ehrlich, Hearts of Pine, wie auch immer euch ins Hirn geschissen hat bei der Entscheidung, ich wünsche euch, dass ihr diesen Menschen vielleicht irgendwo in die U23 versetzt. Aber das war nur eine Enttäuschung. Erbärmlich auf dem Platz. Und wenn du Leuten auch noch Kopfschmerzen durch verursachst, weil man diesen Dreck rechtfertigen muss. Ja, ganz ehrlich, ihr macht mir gerade keinen Spaß.
Ich habe das jetzt sehr genossen.
Ja, das glaube ich. Aber mit diesen Worten machen wir eine kleine Pause. Und sind dann zurück bei 2 weiteren Spielen mit League One und Championship-Beteiligung. Vielen Dank fürs Aushalten vom Rant. Und nur so viel, wenn ihr meinen Live-Besuch bei Raising Anchor hören wollt, ihr kriegt den Link zur Monday-Mailbag-Episode in der Podcast-Beschreibung. Und wenn ihr einen ausführlichen Rant auf Englisch von mir hören wollt, dann hört doch die neue Folge von Fallen Leaves, The Main Podcast. Die müsste auch für euch heute am Freitag rauskommen. Da kriegt ihr den Rant in Englisch und mit noch deutlich mehr Beleidigungen. Viel Spaß dabei.
Dirk Nowitzki, NBA-Star, kontrolliert, diszipliniert, ein Mann, der auf dem Spielfeld eigentlich nichts dem Zufall überließ. Doch dann das. Seine Verlobte wird in seiner Villa vom FBI verhaftet. Als gesuchte Betrügerin, als Hochstaplerin mit über 10 falschen Identitäten. Wie konnte das passieren? Und wie konnte er das nicht bemerken? Wie konnte er sich so täuschen lassen? Tatort Sport, der Nowitzki-Fall, eine Geschichte über Liebe, Lüge und die große Frage, was passiert, wenn du für alles trainiert bist, außer für das echte Leben? Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Und zum letzten Mal für heute, willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Wir haben noch 2 Partien im USL Leagues Cup mit Partien auf der einen Seite von USL League One Teams und auf der anderen Seite USL Championship Teams. Und gehen wir in die Partie, wo ich am meisten geschockt war, wie einseitig das war. Und zwar Richmond gegen Lexington. Auf der einen Seite die Kickers, die dafür bekannt sind, eigentlich ziemlich viele Tore zu schießen und auch gerne viel zu kassieren, aber trotzdem mal irgendwie noch gerade so zu gewinnen mit 4-3 oder 5-4 oder 6-7. Und auf der anderen Seite Lexington, das giftige Ferrari-Pferd, was als schlechtestes US League One-Team der letzten Jahre aufgestiegen ist und es auch keine gute Saison bisher gezeigt hat. Ja, liebe Anna, was war so dein Eindruck von der Partie?
Also, mein Eindruck von der Partie war im Prinzip, dass das bestätigt wurde, was ich erwartet hatte in dieser Partie. Für die Richmond Kickers läuft es ja auch im Leagues Cup nicht gut. Da sind sie, oder waren sie zumindest bis vor der Partie, bisher ohne Punkte. Und ich will ja gerade ohne Tor nicht ganz, ich glaube, sie hatten ein Tor oder so. Also trotzdem überhaupt nicht gut. Bei Lexington ist es eher durchwachsen bis dato gewesen. Eine Niederlage, eine Unentschieden ging also, aber trotzdem noch nicht gut. In der Partie selbst hat man dann aber gesehen, dass, ja, du hast es ja im Prinzip schon beschrieben, es gab die Dominanz von einem Team und das andere Team war quasi gefühlt gar nicht da.
Ich muss auch sagen, dass ich sehr enttäuscht war von Richmond. Also, die hatten am Ende, so viel können wir schon mal spoilern, keinen einzigen Torschuss. Und da siehst du halt schon echt selten, dass du es schaffst, 0 Torschüsse hinzukriegen. Und vor allem das in einem Pokalspiel. Also ja. Die Partie beginnt eigentlich gar nicht mal so schlecht für Richmond. Denn in der 8. Minute hält Pablo Jara, der Meister mit Tormenta 22, einen guten Kopfball von Lexington, wo der Ball aus kurzer Distanz aufs Tor quasi abgefälscht wird. Aber das war auch gefühlt schon die einzig gute Chance oder die gute Szene für Richmond in der Partie. Denn in Minute 10 gibt es eine Ecke für Lexington. Niemand deckte Ayago in der Mitte. Der kommt angerannt und haut den Ball mit Wucht an die Latte. Und von der Latte hüpft er hier und da mal auf, bevor er dann hinter die Torlinie ins Tor reingeht. 1-0, Führung für Lexington. In der Szene, wie gesagt, durchaus gut gemacht. Für Lexington, weil noch keiner den verteidigt hat. Also da war bestimmt so viel Platz, dass ein ganzer Bus hätte durchfahren können, bis eben Ayago den Ball dann bekommen hat.
Und weil das Ganze so schön war, machen wir es nochmal. In der 31. Minute. Und es ist im Prinzip wieder das Gleiche. Beziehungsweise in dem Fall ist nicht ganz so viel Platz, aber es wird ein entscheidender Spieler nicht beachtet. Der hat aber sehr, sehr viel Erfahrung, weil er schon auf verschiedenen Ebenen Fußball gespielt hat. Aber auch in dem Fall. Ecke, es kommt der Kopf an und der Ball liegt im Tor. Der Kopf ist in dem Fall von Marcus Epps. Wir kennen ihn schon, er hat schon bei verschiedenen USL-Teams gespielt, auch in der MLS. Also der weiß, was er tut, kommt da angerannt wie ein kleines Wiesel mit einem sehr großen Kopf in dem Moment, was dann das Tor machen kann. Also der ist offensichtlich völlig unter dem Radar gewesen und konnte machen, was er wollte.
In der 66. Minute, also schon in der zweiten Halbzeit, gibt es eine doch unterhaltsame Sache, denn Richmond muss herausfinden, wie es ist, mit 10 Mann gegen 11 zu spielen. Denn Griffin Barnett kriegt die zweite gelbe Karte, nachdem er Corey Burke als vorletzten Mann quasi niederringt. Und damit sieht ein Spieler in Rot quasi die rote Karte, wenn auch nur die zweite gelbe. Und ja, Richmond, die bis dahin nicht viel geleistet haben, was Torchancen angeht, denn die meisten Bälle gingen wirklich weit am Tor vorbei, vereiteln nun hier eine klare Torchance und müssen den Rest der Partie mit einem Mann weniger auskommen.
Corey Burke, den du gerade schon erwähnt hattest, hat auch nochmal eine Szene. Und auch bei ihm ist es so, auch er hat einiges an Erfahrung, hat in verschiedenen Ligen gespielt, weiß durchaus, was er macht. Hat manchmal aber auch ein bisschen Glück. Und das könnte man in dieser Situation vielleicht sogar sagen. Eine Mischung aus Können und Glück. Er steht im Strafraum, im spitzen Winkel des Tores und denkt sich, naja, ich schieße einfach mal in die Richtung, vielleicht klappt's ja. Und es klappt, der Ball ist drin. Zu dem Zeitpunkt ist es die 98. Minute. Ja, genau, die 98. Minute. Dementsprechend, da passierte nicht mehr ganz so viel. Aber von Richmond hat man auch weder davor noch danach irgendwas gesehen, was großartig davon zeigen würde, dass sie da mit Ambitionen in dieses Turnier gehen.
Ja, unterm Strich leider völlig verdient für Lexington, so hoch zu gewinnen. Ich meine das nicht böse, ich mag ja die Jungs durchaus von Lexington. Da gibt es ein paar Spieler, die wir wirklich gut mögen. Aber halt, wir sind ja auch durchaus Fans von den Kickers, Anno und ich. Und das war eine sehr enttäuschende Leistung. Also unterm Strich, wir hatten hier 32-67% Ballbesitz für Lexington. 6-16 Schüsse und 0-8 Torschüsse. Bei einem Heimspiel keinen einzigen Torschuss hinzukriegen. Also kein Wunder, wenn beim nächsten Spiel noch weniger Fans im Stadion wären.
Ja.
Gut, gehen wir in eine letzte Partie für heute, die in den letzten Jahren durchaus öfter stattgefunden hat. Und zwar Tormenta aus South Georgia und Charleston Battery aus South Carolina. Beide Mannschaften haben unter anderem im Open Cup in den letzten Jahren oft gegeneinander gespielt. Und meistens war es eine sehr eindeutige Partie für Charleston. Und so ging ich auch mit dem Gedanken in die Partie, dass, wenn Charleston das jetzt ernst nimmt, durchaus wahrscheinlich hoch gewinnen wird. Und ich muss zugeben, die Partie hat es in sich, was den Unterhaltungsfaktor angeht. Denn in Minute 5 gibt es gleich mal die erste gute Szene der Partie. Emmanuel Ikaza kriegt den Ball und haut ihn per Fernschuss auf die linke obere Ecke, was in den meisten Fällen direkt ein schönes Törchen wäre. Aber Sam Jones, der Ersatzkeeper von Tormenta, springt hoch und schafft es, den Ball zu klären. Erster Aufwecker für Tormenta und die Ibisse sind wach.
Es gibt allerdings schon in der 9. Minute dann eine Szene, die sorgt für ein Tor. Und es ist ein besonderes Tor, denn es ist das erste Tor für Charleston Battery in diesem Turnier, weil sie sind bis dato noch ohne Tor gewesen und auch ohne Punkt. Dementsprechend, wobei ohne Punkt bin ich mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall ohne Sieg. Ohne Sieg und ohne Tor. Das erste kommt jetzt und war wieder ganz klassisch. Ecke, Kopf, Tor. Viel mehr muss man dazu gar nicht mehr sagen. Es ist wie immer der lange Pfosten.
Und dann gab es ein Türchen, außer du hast noch was vor dem nächsten Türchen.
Nein.
Gut. Und dann gab es ein Türchen, das für sehr viel Zungenschnalzen und Lobesgrüße gesorgt hat und das auch heute offiziell zum Tor der Runde ernannt worden ist. Denn der Gabriel Cabral kriegt in der 44. Minute einen Freistoß zugesprochen. Zentrale Lage, ich würde schätzen 5-6 Meter vom Strafraum entfernt. Und er schlänzt den Freistoß genau in den Knick, genau links oben ins Tor rein. Nicht zu halten für Ghana im Tor von Charleston und damit der Ausgleich für das League One Team.
Allerdings dauert dieser Ausgleich nicht lange. Es fällt ein weiteres Tor in der 59. Minute. Und in dem Fall ist es Cal Jennings, der im Strafraum den Ball auf kurzer Distanz zugespielt bekommt. Allerdings ist er ziemlich gut gedeckt, das muss man zugeben. Aber Jennings kann Tore schießen und der kann das gegebenenfalls auch auf einem recht engen Raum. Und in dem Fall dreht er sich einfach mit dem Ball Richtung Tor und ist so in der halben Fallbewegung schon, auf jeden Fall noch in der Drehung, als er abzieht und dann tatsächlich unten rechts ins Tor trifft, weil damit der Torhüter nicht mehr gerechnet hatte. Steht dann zu dem Zeitpunkt also 1-2.
Und dann gibt es, könnte man sagen, das gelungene Debüt für Jeremy Kelly. Der spielte in den letzten Jahren in der USL und war dann frisch nach England gewechselt, wo er, ich meinte, für Crawley Town in der 3. Liga gespielt hat. Vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube 2-3 Wochen, hat ihn Charleston verpflichtet und er ist in der Szene gewissermaßen für das Tor verantwortlich, denn er passt den Ball im Strafraum zu Ikaza, dessen Schuss unten links ins Tor reingeht. Der Keeper von Tormenta war zwar noch dran, konnte den Ball aber nicht mehr entscheidend klären, sodass der Ball dann über seine Hand ins Tor reinhüppelt und es 1-3 steht für die Mannschaft aus der Championship.
Es bleibt natürlich nicht bei diesem 1-3. Ich kann euch versprechen, ein paar Tore kommen da noch. Und in dem Fall Wir haben die 85. Minute oder die 83. Minute. Und ich weiß noch nicht genau, ob das Tor an die Kategorie Kacktor geht oder einfach nur besonders aussieht. Der Ball wird so etwa, Pi mal Daumen, auf den Elfmeterpunkt geschossen, weil dort Weber steht. Er steht ja ziemlich gut, muss man zugeben. Der Ball ist so halb hoch, hoch, in einer interessanten Höhe, aber so, dass er mit dem Kopf agieren kann. Das macht er dann auch, aber irgendwie, ich glaube, da ist ganz schön viel Zufall mit dabei, dass dieser Ball jetzt wirklich ins Tor geht, weil er köpft ihn nicht mehr mit wirklich viel Geschwindigkeit rein. Theoretisch hätte der Torhüter rankommen können, aber auch der scheint irgendwie einen unglücklichen Moment zu erleben, sodass der Ball sich da irgendwie zwischen Torhüter und Pfosten noch an die Seite drängt oder ins Tor geht.
Und dann gibt es das, wovon, glaube ich, jede kleinere Mannschaft hofft. Ein Foul-Elfmeter für dich. Du liegst hinten und die beste Möglichkeit, zum Ausgleich zu kommen, ist dann natürlich ein Elfmeter. Leider hat der Glückstreffer vom 2:3 in diesem Moment keinen Glückstag, denn der Foul-Elfmeter von Vivas wird von Ghana gehalten, der damit die Partie weiter positiv für Charleston lässt.
Allerdings, wie auch in der Schule, der Lehrer beendet die Stunde. Und beim Fußball ist es der Schiedsrichter. Wie immer haben wir einige Minuten Nachspielzeit, mindestens 6, denn in der 96. Minute passiert noch etwas. Und in dem Fall ist es einfach mal ein langer Pass nach vorne. Ein bisschen Verzweiflung wahrscheinlich auch mit dabei. Und der geht auf Wright Steffen, der irgendwie dafür sorgt, dass dieser Ball da ins Tor kommt. So richtig beschreiben kann ich es ehrlich gesagt nicht. Aber er schafft es quasi in letzter Minute, den Ball da hinter die Linie zu buxieren, sodass es dann plötzlich 3:3 steht.
Ich würde es als Direktabnahme bezeichnen. Also ein langer Ball kommt nach vorne, er quasi gibt dem Ball nochmal eine andere Flugbahn und schafft ihn dann so quasi am Torwart vorbeizuheben. Aber ja, unterm Strich dann plötzlich 3:3 von 1:3. Der kleine Club aus Tormenta oder von Tormenta gleicht aus. Und es geht wie üblich im USL Cup direkt ins Elfmeterschießen, wenn die Partie nicht entschieden wurde nach 90 Minuten. Dort treffen erst einmal alle Schützen bis beim Stand von 4:5 für Charleston, der letzte Elfmeter von Tormenta gehalten wird. Und so schafft es Charleston am Ende doch mit dem blauen Auge davon zu kommen. Sie kriegen einen Punkt für das eigentlich Unentschieden und den Extrapunkt für das gewonnene Elfmeterschießen. Für Tormenta dennoch eine gute Leistung. Ich habe sehr viel Positives aus der Fan-Community gehört, die trotz dem Ergebnis mit der Leistung sehr zufrieden sind. Und für Charleston, naja, könnte man sagen, gerade so mit dem blauen Auge davon gekommen. Unterm Strich hat man es wahrscheinlich schon längst vergessen, dass man per Elfmeterschießen gewonnen hat.
In der Tabelle hat es auch nichts geändert. Sie sind immer noch die Letzten. Aber immerhin haben sie jetzt mal 2 Punkte.
Ja. Ich muss zugeben, ich fand den USL Cup mal wieder sehr unterhaltsam soweit. Es gab ein paar League One Teams, die haben wirklich sehr gut überzeugt, konnten auch gewinnen. Manche Teams haben das Ganze nicht mehr wirklich ernst genommen. Also ich habe einige Communities gehört in der League One, die meinten, ja, ist uns eigentlich egal, was jetzt passiert. Wir sind ja eh schon raus, also können wir auch quasi geistig abschalten. Umso schöner zu sehen, wenn es mal spannendere Partien gab und nicht immer die kleinen Mannschaften auf die Hucke bekommen haben. Klammer auf, so wie mein Team, Klammer zu. Und ja, jetzt geht's erstmal hauptsächlich mit der Liga weiter. Aber keine Sorge, ein Jägermeister-Cup-Spiel gibt's am Wochenende noch. Denn am 4. Juli, dem großen Tag in den USA, gibt's das Florida-Derby zwischen dem FC Naples aus der League One und den Tampa Bay Rowdies aus der Championship.
Na, dann können beide Party machen im Stadion.
Habe ich auch Diskussionen gehört. Also manche meinten, eigentlich ist es auch eine geile Idee. 4. Juli, weil du kriegst dann Feuerwerke und so. Und andere dachten so, nee, dann will erst recht keiner hingehen, weil du willst ja eigentlich grillen und Feuerwerke gucken und nicht ins Stadion gehen. Aber ja, ich glaube, ich hätte schon Bock drauf. Vor allem, weil sich erst recht alle Stadien die Mühe machen würden für ein Feuerwerk. Warum nicht?
Genau.
Apropos Feuerwerk. Gäbe es denn eine Partie am Wochenende, die für dich Feuerwerk verspräche? Und zwar aus sportlicher Sicht.
Eine Sekunde.
Ich kann ja mal bei mir anfangen, dann hast du ein bisschen Zeit zum Nachgucken.
Mhm.
Ich würde das Vogelduell vorschlagen. Wir hätten nämlich Texoma gegen Forward Madison. Texoma, obwohl sie jetzt knapp gegen Phoenix verloren haben, sind ja auf einem guten Weg voranzukommen. Madison hat jetzt nach Ewigkeiten endlich wieder gewonnen und hat Knoxville im Jägermeister-Cup besiegt. Und so haben wir zwei aufstrebende Mannschaften, die einen quasi Schwung brauchen, um weiter in die Saison voranzukommen. Und daher wäre mein League-One-Tipp Texoma gegen Madison. Die roten Vögel aus Texas gegen die Flamingos aus Wisconsin um 2.30 Uhr zu Sonntag.
Ansonsten eine Partie, von der ich vermute, dass sie für ordentlich Stimmung sorgen könnte und die definitiv spannend werden sollte, ist El Paso, die zu Hause spielen dürfen und San Antonio zu Gast haben. Das sind zwei Teams, für die läuft es bis dato, nennen wir es mal okay, weil San Antonio in meinen Augen eigentlich andere Ansprüche an sich hat. Aber ich gehe davon aus, dass beide Teams alles geben werden, weil sie natürlich dringend diese Punkte gerne haben wollen. Und ja, so eine gewisse nahe Distanz ist ja auch nicht zu verleugnen.
Nee, das Texas-Derby, und da geht es irgendwie um die Copa Texas, um den texanischen Pokal. Könnte unterhaltsam werden, bin ich ganz bei dir. Ansonsten muss ich zugeben, haben wir ein Spiel schon empfohlen. Das wäre ja dann das Florida-Derby zwischen Naples und Tampa. Ich hätte noch eine lustige Partie, die aus Sicht von, ich nenne es mal, Leidgeplagten lustig sein könnte. Die Mannschaft, die bekannt ist für eine sehr, sehr gute Defensive, gegen die Mannschaft, die gerade sehr viele Tore schießt. Auch Pittsburgh gegen New Mexico. Das immer stets defensiv gute Team von Bob Lilly gegen den Tabellenführer der Western Conference könnte unterhaltsam werden.
Ja, definitiv.
Hast du sonst noch was?
Nee, ich denke nicht.
Gut, dann würde ich vorschlagen, soll es das für diese Woche gewesen sein, hier bei Sideline, dem USL-Podcast. Wie immer würden wir uns gerne über euer Feedback, eure Themen, eure Wünsche, eure Gedanken freuen. Lasst sie uns gerne wissen. Wenn ihr, wie gesagt, meinen Rant über die Hearts of Pine ein bisschen ausführlicher und auf Englisch hören wollt, gibt es eben auch für euch in der Nacht zu Samstag die neue Folge vom Fallen Leaves Podcast. Oder ansonsten würde ich sagen, genießt die USL am Wochenende, habt viel Spaß mit dem US-Fußball. Für die von euch, die in den USA leben, natürlich auch schönen 4. Juli. Und dann, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann Folge 140. Von Sideline, dem USL-Podcast.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.